1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag. Ich bin wieder einigermaßen auf dem Damm und dementsprechend geht es heute tatsächlich mit Age of Sigmar weiter. Ich weiß, ich habe in dieser Reihe ein bisschen viel über die vermeintlichen Schurken geredet, wobei mir tatsächlich sehr wichtig ist, dass die Einordnung, wer Held und wer Schurke ist, ja äußerst subjektiv ist, weswegen auch nahezu nie eine Festlegung passiert. Ich werde mir das ein bisschen zu Herzen nehmen und in den nächsten paar Folgen mal gucken, wen wir aus der Reihe der vermeintlichen Helden finden können, der sich da gut eignet. Aber heute müssen wir mal nochmal in die etwas düsteren Gestalten eintauchen, weil er und seine Geschichte jetzt relativ neu ausgestaltet in die Reiche der Sterblichen aufgeprallt sind und das zusammen mit einer wirklich fabelhaft gemachten Miniatur. Dementsprechend würde ich heute mal gerne eine Runde über König Brott sprechen, das, was ihn ausmacht, woher er kommt und was seine Pläne für die Reiche der Sterblichen so genau sind und warum er Sigmar so sehr hasst, wie er das tut. König Brott ist für viele innerhalb der Reiche der Sterblichen mittlerweile ein Begriff. Er ist einer der größten überhaupt lebenden Garganten. Und wenn man ihn fragt, woher er selbst kommt, dann wird man eine recht elaborierte Lügengeschichte bekommen. Oder eher eine Ausschmückung oder Beschönigung der Realität, wie sie in so vielen Geschichten der Garganten wohl gang und gäbe sein muss. Er behauptet von sich selbst, er sei nie jung gewesen, sondern ausgewachsen aus der Titanenbergspalte in Gairan gekrochen, um sofort das Werk seines Vaters oder Ahnherrns, da ist er sich selbst nicht so ganz sicher, vorzunehmen und in die Welt zu tragen. Denn entweder, je nach Geschichte, ist er ein direkter Sohn Behemats oder stammt zumindest in direkter Linie von diesem Ahnherrn ab, hat sein Blut, seinen Wunsch und seine Linie in seinem Herzen. Er stammt selbst aus der Schorfweite. Dies stimmt tatsächlich, denn dort taucht er innerhalb des Zeitalters des Chaos das allererste Mal so weit auf, dass man Geschichten von ihm zu erzählen beginnt. Und das sind Geschichten, in denen muss er sich selbst nicht größer machen, denn er begeht ganz ohne Zweifel echte Heldentaten. So erschlägt er den Moderdrachen Morgatis mit blanken Fäusten, nimmt seinen Schädel an sich, reißt das Fleisch davon ab und trägt den Schädel von diesem Tag an als Helm, um zu zeigen, was er bereits getan hat. Es ist der Beginn einer Tradition, denn Brott wird von diesem Tag an immer wieder Schädelhelme aus den Köpfen geschlagener Feinde fertigen, die er dann in wechselnder Variation trägt, um dem nächsten Feind bereits zu zeigen, was sein Schicksal sein könnte, wenn er für den König angemessen groß erscheint. Auch beginnt er dort mit Verwandten nun die nächsten Dinge zu planen. Er möchte ein großes Unrecht der Garganten aus der Welt tilgen. Keines, das die selbst begangen haben, sondern eines, das an ihnen begangen worden ist. Und so zieht er mit den Seinen zu den Ruinen des Bergs Krania, dorthin zu einem längst verfallenen Tempel, der in einer früheren Zeit gebaut worden ist. Für ein Volk, das so wenig von Zivilisation und den Bauten, die dort errichtet werden, hat dieser Tempel dennoch eine sehr große Bedeutung gehabt, vor allem wohl, weil er von Garganten selbst errichtet wurde. Zu einer Zeit, in der Behemat in Gairan schlief, längst überwuchert von der Welt und damit als bebaubares Feld genutzt, errichteten die sogenannten Himmelstitanen, die Garganten des Felds der Harmonie waren, zusammen mit den dort lebenden menschlichen Stämmen eben diesen Tempel. Sie errichteten auch andere gigantische Bauwerke in dieser doch recht fruchtbaren Zusammenarbeit, aber der Tempel auf dem Berg Krania war etwas ganz Besonderes, denn er wurde auf einer Anhöhe errichtet, die auf Behemats Stirn saß. Und dieser Tempel wirkte zahlreiche Wunder, sowohl für die primitiven Stämme der Menschen als auch für die Garganten selbst, wenn sie dorthin gingen, um zu beten. Und man ging davon aus, dass es eben der Grund sei, weil dort direkt Behemats Stirn unter dem Tempel zu finden war. Ganz besonders jedoch verehrten die Himmelstitanen den Monolithen, der sich im Herzen des Tempels befand. Sie glaubten, dass wer sich davor setzte und zu Behemoth betete, Visionen erhalten würde. Visionen, die aus den tiefsten Träumen der Gottbestie selbst nach oben gekommen waren und dem Betenden zeigten, wie die Zukunft sich möglicherweise gestalten könnte oder die ihm Antworten auf ganz dringende Fragen für das Volk der Garganten geben könnten. Ein echter, göttlicher Funken Behemoth selbst sollte in diesem Monolithen sein und es schien, als wäre der Glauben der Himmelstitanen tatsächlich korrekt. Denn als dann das Zeitalter des Chaos über die Welt hineinbrach, waren die Zygor es, die darauf aufmerksam wurden, was in diesem Tempel ruhte. Die Zygor sind einäugige Monster des Chaos, die blind sind für alles außer für den Funken oder das große Wirken wahrhafter, echter Magie. Und sie sahen eben jenen Funken in diesem Monolithen und zogen gegen den Tempel auf dem Berg Krania. Es kam zu einem verzweifelten Verteidigungskampf der Himmelstitanen, die diesen Tempel und den Monolithen natürlich unbedingt beschützen wollten, aber sie verloren schließlich gegen die Mächte des Chaos und die Zygor entweihten den Ort und nisteten sich von da an dort ein, um dort zu wohnen und den göttlichen Funken für sich selbst zu nutzen. Es war eine Schmähung gegen die Garganten selbst, eine Entweihung eines ihrer heiligsten Orte und Brott konnte dies nicht mehr ertragen und entschied schließlich, dass es Zeit wäre, dies zu beenden. Also machte er sich eben mit seinen Verwandten dorthin auf, bekämpfte die Zygors und forderte dort ihren Anführer direkt heraus. Brott war in diesem Zeitalter, in diesem Jahrhundert noch jung und unerfahren, hatte nicht die Kämpfe geschlagen, die er zu späteren Zeitpunkten mühelos gewinnen konnte und wäre eigentlich unterlegen, hätte diesen Zygor nicht erschlagen können, aber in einem Moment von Verzweiflung oder vielleicht einem Himmelswinken seines Ahnherrn selbst griff er nach dem Monolithen, der dort umgestürzt und entweiht im Dreck lag und nutzte ihn von diesem Tag an als Keule. Der Anführer der Zygor war das erste Opfer, den diese neue Keule forderte, denn er konnte ihn damit tatsächlich mühelos erschlagen. Später, als Brott älter wird, beginnt er ihn mit einem Baumstamm zu verbinden, zum einen, damit er ihn besser führen kann, um mehr Reichweite zu bekommen, irgendwann aber auch, um ihn als Gehstock zu nutzen, denn schließlich wird auch ein derartiger Gargant älter und der Körper ist nicht mehr ganz so verlässlich, wie er es einst war. Den Monolithen aber legt er nie wieder aus den Händen und viele, die ihn kämpfen sehen, behaupten auch, dass entweder seine spirituellen Kräfte selbst durch die Säule derartig kanalisiert werden, dass er zu den Großtaten, zu denen er fähig ist, überhaupt erst fähig gemacht wird. Andere glauben, dass es eine Verbindung zu Behemoth direkt gibt, die durch diese besondere Säule entsteht und die ihn anlenkt, anführt und aus der er auch Kraft ziehen kann, die er an andere mit ihm kämpfende Garganten weitergeben kann. Ganz gleich, was es ist, das Erschlagen des Anführers der Zygor und die Rückeroberung der Tempelruinen macht ihn schließlich zum König des Gargantenclans der Schorfweiten. Er selbst wird diesen Titel zwar annehmen, sich im Innersten seines Herzens aber immer nur als eine Art von Regent betrachten, denn der eigentliche König der Garganten, sein Vater Behemoth, wird schließlich eines Tages aufwachen, zu ihnen zurückkehren und sie in das glorreiche Zeitalter der Zerstörung führen, von dem Brott nun immer wieder träumt. Er erzählt auch von diesem Tag an dessen Geschichten mit zunehmender Leidenschaft und trägt das Bild seines Ahnherrns immer stärker im Herzen, ist fast schon von einer religiösen Besessenheit angetrieben, die ihn auch dazu bringt, die Geschichten von Behemoth überall dort zu erzählen, wo man ihm zuhören möchte. Außenstehende betrachten ihn bei all diesen Taten und glauben schließlich, dass er von der schlafenden Gottbestie selbst gesegnet sein muss, denn er ist auch deutlich klüger als so viele andere Garganten und auch das kann nicht sein, dass natürlich zu ihm gekommen sein muss. Er muss also fast so etwas wie ein Prophet Behemoth selbst sein. Er übersteht das Zeitalter des Chaos und das Zeitalter des Sigmas beginnt. Die Stormcast Eternals treten in die Welt und zunächst kommt es tatsächlich gerade im Rahmen der Reichspfortenkriege zu einem losen Bündnis mit den Stormcast Eternals. Man kämpft Seite an Seite. Die Garganten bewundern die Zerstörungsfähigkeiten der Stormcasts, während diese ja ebenfalls die Zerstörungsfähigkeiten der Garganten bewundern und vor allem wissen, wie gut man sie im Krieg gegen das Chaos einsetzen kann. Sigmar war und ist es schließlich schon immer ein Anliegen gewesen, all jene, die sich für die Ordnung einsetzen, auch in sein Pantheon und seinen Kriegsverbund zu lassen, also warum sollte er dies mit den Garganten nicht tun? Als der Gottkönig davon erfährt, dass Archeon den Plan hat, Behemoth zu unterjochen, ihn magisch zu quälen und schließlich aufzuwecken, um ihn dafür zu missbrauchen, die Tore von Asyr selbst einzureißen, lässt er König Brod darüber in Kenntnis setzen und bittet ihn darum, sich seiner Armee anzuschließen, um genau das zu verhindern. Und natürlich folgt Brod dem Ruf, in dem es darum geht, das Leben seines Ahnherrn zu schützen, ihn davor zu bewahren, nichts weiter zu werden als ein Sklave des Everchosen, ein angebundenes wildes Tier, nicht Herr seiner selbst. Er zieht in den Krieg und ist dann auch vor Ort, als Behemoth erwacht, weil die Stormcast Eternals das nicht verhindern können. Er sieht, wie sein Ahnherr seine Augen öffnet, sieht den Wahnsinn darin und sieht dann vor allem, wie der Celestant Prime aus dem Himmel bricht, wie er den Hammer Sigmars schwingt, wie Galmaratz auf die Stirn Behemoth selbst niederfährt und Blitze aus dem Himmel den Giganten ein für allemal niederstrecken und sein so verehrter Ahnherr stirbt. König Brod steht hilflos daneben, kann nichts tun, außer zuzusehen und zusehen ist auch, was er tut, selbst als die Blitze so strahlend hell werden, dass seine Augen es fast schon nicht mehr ertragen und er verliert an diesem Tag auch das Augenlicht auf einem Auge, aber das, was er gesehen hat, brennt sich für immer ein. Er glaubt in diesem Augenblick zu verstehen, dass es nichts weiter war als ein durchtriebener, widerwärtiger Plan von Sigmar. Er, der Behemoth schließlich im Zweikampf nicht wirklich besiegen konnte, der ihn nur schlafen legen konnte, der verdorbene Gottkönig muss also auf genau diesen Moment gewartet haben und vor allem noch viel schlimmer, König Brod dazu benutzt haben, das Chaos so weit abzulenken, dass er seinen dreimal widerwärtigen Blitzgeneral schicken kann, damit er Behemoth nun endgültig tötet. Brod fühlt sich wie eine missbrauchte Schachfigur im Untergang seines eigenen Ahnherrns und das ist der Moment, in dem sein Hass auf Sigmar sich tiefst in sein Herz einfrisst. Zunächst nur eine dunkle Glut, wird dies über die wachsenden Jahre zu einer hellen Flamme des Hasses, die König Brod vor sich herträgt und an jeden weitergibt, der bereit ist, ihm zuzuhören. Wer ihn nach diesem Tag trifft, berichtet auch eigentlich immer das Gleiche. Da ist von diesem Zeitalter an eine eigenartige Mystik, die ihn umgibt, gerade wenn man tief in das eine noch verbliebene Auge blickt, das die Welt wirklich sieht und nicht geblendet worden ist von den Blitzen Asyrs. Er wirkt seit diesem Tag, auch wenn er nicht gerade wütet und irgendetwas vernichtet, müde, fast schon gebeugt von Kummer, ein Zustand, der für die anderen Garganten, die ihn umgeben, äußerst schwer zu ertragen ist. Denn Garganten sind nicht dafür bekannt, andere Emotionen außer Wut empfinden zu können und jener von ihnen, der nun sie anführt und das mit einer, ja, fast schon Melancholie, ist etwas Besonderes, von dem man sich manchmal vielleicht auch fernhalten muss. Im Krieg jedoch ist er erneut der perfekte Gargant und das wohl auch der Grund, warum sie ihm alle weiter so bereitwillig folgen, vielleicht sogar noch bereitwilliger als jemals zuvor. Denn wenn er dann den Monolithen erhebt, wenn er dann Gegner und Zivilisationsdinge zerstören kann, ist er eine Ikone der Wildheit, verströmt eine ganz eigene, besondere, bestialische Energie, die auf jeden anderen überspringt, der mit ihm kämpft, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht, bis kein Gegner mehr lebt und nicht einfach nur zertrümmerte Knochen und Fleischmasse ist. Die Welt sieht ihn nach dem Fall Behemoths lange nicht mehr. Nur Gerüchte berichten davon, dass er möglicherweise immer noch lebt. Treibt doch irgendetwas Garganten in der Immerfrühlingsweite an. Auf einmal sind sie nicht mehr so wild, wie sie waren, nicht mehr die Einzelgänger, die sie normalerweise sind, sondern auf einmal schließen sie sich zu größeren Verbünden zusammen und verwüsten eine Stadt nach der anderen. Und so vergisst niemand wirklich die Geschichten von König Brott. Und als er in den Wirren des Nekrobebens inmitten der Seelenkriege erneut auf die Ebenen der Schlachtfelder zurücktritt, weiß jeder, wen er da vor sich hat. Er ist zwar größer und kräftiger als jemals zuvor, hat er sich doch auf den Krieg, den er nun zu führen wünscht, mehr als nur gut vorbereitet. Aber all das, was ihn ausgemacht hat, ist eben immer noch da, vom Schädelhelm zum Monolithen hin zu der unheiligen Energie des Schattenbehemats, der ihm nun an jeden Ort, an den er geht, einfach folgt. Seine erste Großtat sind die Garganten, die er gegen Titanenruh führt, eine Markthalle von Sigmariten, die sie in Behemats Brustkorb errichtet hatten. Nur wenige überleben den gnadenlosen Feldzug, den Brott gegen die Sigmariten führt, aber diejenigen, die ihn überleben, haben unendlich viel zu erzählen. Sie berichten von einem gigantischen Kriegsherrn, der Befehle in einer uralten Sprache bellte, und jedes Mal, wenn er einen dieser Befehle in die Weite brüllte, dann war seine Sippe derartig erfüllt von unheiliger Kraft, dass niemand sich ihnen irgendwie entgegenstellen konnte und Flucht die einzige Option war, die ihnen jetzt noch blieb. Es ist nicht der Irrsinn von einigen wenigen verwirrten Seelen, wie sie sonst aus Kriegen zurückkehren, sondern es haftet tatsächlich ein Teil von Behemats Seele seit dem Tag, an dem sein Ahnherr starb, an ihm, wie ein Schatten. Und dieser Schatten kann angerufen werden durch besonders brutale Handlungen von König Brott selbst. Dann tritt er in die Welt, tritt zutage, springt als Funken eben auf alle anderen über, bis nichts mehr übrig ist außer der blanken Zerstörung. Es ist ein wenig, als würde Behemat sich selbst für das rächen, was ihm von der Welt angetan worden ist. Nach seinem Sieg sitzt König Brott fast 2 Tage an der Stelle im Brustkorb, wo einst das Herz Behemat saß, brütet und meditiert vielleicht auf eine Art und Weise, wenn man dies einem Garganten überhaupt zutrauen kann. Und als er sich dann schließlich wieder erhebt und die Seinen anblickt, verkündet er das eine, die große Wahrheit, dass alles an Zivilisation von diesem heiligen Ort entfernt werden muss, dass nichts mehr auf dem Leib von Behemat bestehen darf, was irgendwie von jemandem errichtet worden ist, der so etwas wie Ordnung im Herzen trägt. Und dann kommt die Ära der Bestie, die Zeit, auf die jemand wie König Brott offensichtlich nur gewartet hat. Die Zeit, für die er vielleicht sogar einst geschmiedet worden ist. In seiner Eigenwahrnehmung glaubt er nun endgültig zu einem heiligen Mann geworden zu sein, dessen einzige oberste Aufgabe es ist, die Wahrheit über Behemat und sein Ende in die Welt zu tragen. Erfährt er von einem Kriegspfad eines anderen Stammes, der sich gegen eine Stadt von Sigmar richtet, schließt er sich diesem Kriegspfad nur zu gerne an, um zwar nicht Sigmar selbst bestrafen zu können, aber zumindest jene, die an den Verräterkönig selbst glauben. Und natürlich lehnt niemand die Hilfe von König Brott ab. Sie wissen, dass seine bloße Anwesenheit dazu führen wird, dass dieser Kriegspfad vermutlich von Erfolg gekrönt sein wird. Und dann des Nachts, wenn das Lager steht, wenn man warten muss, bis man weitere Zerstörung anrichten kann, dann sammelt Brott all jene, die ihm zuhören möchten, am Lagerfeuer und beginnt zu erzählen von Behemat, von seinen Taten, von seinen Wundern, wie sein Ahnherr die Welt so formte, dass sie für die Garganten wundervoll sei, und natürlich von seinem Fall und dem bitteren Verrat, der zweifach eigentlich an ihm geübt wurde. Und die Kräfte, die ihn begleiten, sorgen nicht nur dafür, dass man ihm gerne zuhört, sondern sie sorgen auch dafür, dass die Flammen des Lagerfeuers sich immer in passenden Bildern zu dem formen, wovon der König selbst berichtet. Und jene, die in die Flammen blicken, die gänzlich aufgehen in diesen Erzählungen, die spüren, wie der Hass auf den Gottkönig auf sie überspringt und schließen sich meist schon am nächsten Morgen an Brotts Rachefeldzug an, möchten selbst dafür sorgen, dass Asyr fällt, damit Behemat endlich Ruhe finden kann. Und dann zieht Brott mit seinem neuen Gefolge weiter, denn sein oberstes Ziel ist es nunmehr, Garganten in allen Reichen zu finden, die sich ihm anschließen wollen, und dann will er den Krieg gegen Asyr selbst führen. Er träumt davon, Sigmar ein Gliedmaß nach dem anderen auszureißen, jeden seiner Paläste zu zerstören Und dann erst wird er Ruhe finden, dann erst ist sein Durst nach Rache gestillt. Und er weiß, dass das, was ihm folgt, dass das, was sich ihm von Behemoth angeschlossen hat, der Schatten, der in seinem Herzen und seiner Seele wohnt, auch dann erst wird Ruhe finden können, wenn man ihn gerecht hat. Ein Ziel, das für viele gar irrwitzig erscheinen mag, aber in den Entwicklungen der letzten Tage und Monate kam etwas zutage, das dieses Ziel auf einmal sehr nahe hat treten lassen. Denn König Brockt hörte von dem, was Gordrak tat, hörte davon, dass er die Gottbestie Fangatrak fangen konnte und wusste, dass nun das Schlundtor, die Reichstorpforte, die auf ewig schon verloren galt, nun auf einmal wieder nutzbar sei. Und so macht er sich natürlich dorthin auf, trifft dort auf Gordrak und die Armeen beider Anführer der Zerstörung stehen sich nun gegenüber, Garganten vor Orux, und beide haben nun natürlich einen Plan für dieses Schlundtor. Gordrak war eigentlich schon kurz davor hindurchzutreten, um nun den Everchosen selbst herauszufordern, Brott allerdings fordert die Nutzung des Schlundtors jetzt und sofort für sich und die Seinen, und wenn Gordrak ihm dies nicht geben möchte, dann wird er ihn mit seiner Keule bekannt machen. Gordrak blickt auf König Brott, blickt auf die Keule und erklärt ihm wenig charmant, dass es einen ganz besonderen Ort gäbe, an dem die Sonne nicht scheint und an diese könne der König die Keule doch gerne bringen, alles andere empfinde er als albern. Es ist wahrscheinlich ein Wunder, dass die beiden sich zu diesem Zeitpunkt nicht bereits versuchen, den Schädel gegenseitig einzuschlagen, denn anstatt wütend zu werden, erklärt König Brott tatsächlich, wofür er das Schlundtor braucht, erklärt, dass es um den Krieg gegen Asyr geht, nicht gegen die Grünhäute, und das erringt dann tatsächlich Gordraks vollständige Aufmerksamkeit. Denn das, was der Orruk möchte, ist natürlich ebenfalls der Kampf gegen Sigmar, nur aus einem völlig anderen Grund. Dort, wo Brott Rache möchte, will Gordrak den Kampf gegen Sigmar, um ihn entweder zu töten oder aber ihn, was der weitaus wichtigere Plan wäre, daran zu erinnern, dass er einst ein Kriegergott war, der nun doch bitte auch wieder in dieser Fassung von sich selbst auf die Welt hinabtreten und Teil des großen Krieges werden soll. Gordrak schafft es irgendwie, seinen tief sitzenden Instinkt niederzukämpfen, der von ihm fordert, König Brott herauszufordern, wäre er doch ein wundervoller Duellgegner, um die eigenen Kräfte zu schärfen und um mehr dazuzulernen, was er schließlich brauchen wird im Duell gegen Sigmar selbst, und schafft es tatsächlich, ihm einen Pakt vorzuschlagen, der vielleicht ermöglicht, dass sie beide bekommen, was sie möchten. Die Orruks werden ihren Plan weiterverfolgen, in die 8 Pforten eindringen und dort beginnen, Archeon und die Seinen anzugreifen. Brott selbst soll mit den Garganten, die ihm folgen, in die Immerfrühlingsweiten zurückkehren und dort all jene Kreuzfahrer angreifen, die der Gottkönig ausgeschickt hat, um neue Städte von Sigmar an besonderen magischen Orten zu gründen. Denn Sigmar wird sehen, dass die Seinen unter Bedrängnis geraten sind und natürlich Armeen dorthin schicken, um sie zu beschützen, denn das ist genau das, was der weiche Gottkönig tun würde, anstatt jene aufzugeben, die zu schwach sind, um auf sich selbst zu achten. Aber auch er hat nicht endlose Armeen. Die Stormcast Eternals sind zahlreich, aber eben nicht ewiglich in der Anzahl, und er wird sie von irgendwo abziehen müssen, also vielleicht auch von den 8 Punkten, was es Gordrak noch viel einfacher machen wird, dort mehr Vernichtung anzurichten, um dann den Zugang zu Asyr für sie beide zu erobern. König Brott hört ihm zu und zur Überraschung aller nickt er schließlich und erklärt mit einem fast schon unheimlich begeisterten Lächeln, dass dies eine Aufgabe sei, die nicht nur einfach zu erledigen ist, sondern auch durch und durch nach seinem Geschmack. Und so wendet König Brott sich mit seinen Garganten ab, um zurück nach Gairan zu kehren, um dort Vernichtung und Tod über die Feldzüge zu bringen, die Sigmar ausgeschickt hat, über die Kreuzzüge, die eigentlich Hoffnung für die Welt darstellen sollten, in der Hoffnung, dann bald vor Asyrs Pforten selbst stehen zu können, um endlich Rache nehmen zu können. So, Dann sind wir für den heutigen Sonntag tatsächlich auch durch mit König Brott und seiner Geschichte. Mir bleibt an der Stelle wie immer nichts anderes übrig, als euch einen fabelhaften Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann versprochenst mit irgendeinem Held oder einer Heldin, die mal ganz klar auf der Seite des Lichts steht. Da liegt ja irgendwo dieser Lumineth neue Band rum und ich habe wirklich lange nicht mehr über Kuhelfen gesprochen. Und bis dahin macht's gut und danke fürs Zuhören.
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.